wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Deine Fußballshow auf meinsportradio.de.
Die Kantine ist eröffnet und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Werkskantine am Wasserturm, der Sendung rund um Bayern 04 Leverkusen hier auf meinsportradio.de. Ich bin Kevin Scheuren und auch in dieser Woche möchte ich wieder über alles sprechen, was rund ums Bayerkreuz in Leverkusen so passiert. Es ist eine Menge passiert in der letzten Woche. Bayern 04 hat am vergangenen Wochenende 3:0 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Am kommenden Wochenende steht ein sehr wichtiges Spiel, ganz besonders für mich persönlich an. Wir spielen auf Schalke und da ist ein Sieg für mich immer Pflicht. Warum das so ist, das erfahrt ihr in dieser Sendung auch noch. Und es sind einige Personalentscheidungen gefallen, die wichtig sind für die kommende Saison, besonders auf der Seite derer, die in Leverkusen bleiben. Da sind zum Stand der Aufzeichnung, ich nehme das am Mittwoch, dem 20. April auf, heute ist Donnerstag, wo das erste Mal bei uns im Programm läuft und ihr den Podcast hören könnt. Stefan Kießling bleibt, Karim Bellarabi bleibt und Wladlen Jutschenko bleibt. Höchstwahrscheinlich ist bis zur Ausstrahlung auch noch ein neuer Spieler bekannt, der bleibt. Das soll uns nicht stören. Das soll mich nicht stören, das freut mich. Das ist wunderbar. Und so kann es auch weitergehen. Und ich habe mir natürlich auch heute wieder einen Gast eingeladen. Und man kann ja über das Internet viel sagen, dass man viel Zeit dort verbringt, dass man sich auch mal ablenken lässt von seinen Hausarbeiten, die man schreiben muss, so wie ich zum Beispiel. Oder dass man sich ständig YouTube-Videos anguckt oder sonst was. Auf jeden Fall hat das Internet auch seinen Vorteil, denn man kann wunderbar von einem Kontinent in den anderen telefonieren, über Skype zum Beispiel. Deswegen habe ich mir heute jemanden eingeladen, der selber Podcaster ist, rund um das Thema Bayer Leverkusen. Ich mache das Ganze auf Deutsch, wir werden das auch heute auf Deutsch machen, aber er macht es eigentlich mit seinen Kollegen auf Englisch. Ich begrüße vom Neverkusen-Podcast, der Podcast, der rund um Bayer Leverkusen am längsten, glaube ich, informiert, Eric in Los Angeles. Hi, Eric.
Ja, schönen guten Morgen, Kevin.
Ja, für dich ist das sehr früh, ne? 6 Uhr, ne?
Ja, 6 Uhr morgens.
6 Uhr morgens. Ja, ich bin des Öfteren schon Gast im Neverkusen-Podcast gewesen. Ich weiß, worum es geht. Wenn du mal kurz ausführen möchtest, was ist der Neverkusen-Podcast?
Ja, ich schätze, das ist genauso ein Podcast wie hier die Werkskantine. Wir sind einfach Fans von Bayer Leverkusen, sind von der Mannschaft total begeistert und haben unseren Spaß nicht nur bei den Spielen oder sagen wir bei den Nachrichten in der Woche, sondern wir haben auch gerne Zeit zusammen, wo wir über Bayer Leverkusen quatschen können. Und ja, wie du sagst, das ist immer so von der Fanperspektive her sehr interessant. Und ja, wie du, haben wir immer jemanden oder fast immer jemanden zu Gast. Und ja, ich freue mich jetzt, dass ich hier bei dir dabei sein kann. Das ist ja wirklich cool.
Wer ist wir, wenn es um Leverkusen geht?
Ja, gute Frage. Wir sind Patrick Höhn, der wohnt in, ein Deutscher, der in Singapur wohnt. Frieda, jetzt komme ich auf den Namen nicht, das musste jetzt nacharbeiten. Ja, Baudisch, ja natürlich. Und ja, die in Bremen wohnt zurzeit. Und ja, dann Tom Bates, ein Freund aus Bonn. Und wir sind, wie du auch meintest, so mit dem Internet, wir sind nur wegen dem Internet zusammengekommen auf Twitter. Und ja, haben uns entschieden, wir machen einen Podcast. Patrick hatte früher mal einen Blog, Mundilev. Das war so ein English Language Blog. Und ja, das wurde ihm dann irgendwann ein bisschen zu mühsam, glaube ich. Und der meinte, lass uns mal einen Pod machen. Wir sind schon jetzt, glaube ich, im fünften Jahr. Wir machen jetzt nicht so regelmäßig Sendungen wie früher. Aber ja, wir sind immer noch bei der Sache. Und ja, zurzeit gibt es auch genügend Zuhörer in der Welt. Und das ist immer das Allerschönste, wenn man also bei uns auf der Karte guckt, wo die ganzen Zuhörer, wo die herkommen. Das macht dann Spaß, besonders weil man weiß, dass die Bayer-Fans sind. Und Bayer-Fans gibt es nicht allerhand in Deutschland. Das heißt, da können wir uns freuen, wenn es welche in der Welt geben.
Jetzt wollen wahrscheinlich schon die Ersten sich Informationen über euren Podcast einholen, uns aber trotzdem im Hintergrund auch noch hören. Wenn sie euch jetzt finden wollen, das werden wir natürlich am Ende der Sendung nochmal wiederholen, aber jetzt schon mal vorab, wo kann man euren Podcast hören, wo kann man Informationen finden, wo kann man in Kontakt treten mit euch?
Am einfachsten bei Twitter, da sind wir @NeverkusenPod und wir sind regelmäßig da. Und Podcast kann man bei uns im Netz finden bei www.neverkusen/podcast.net, glaube ich. Ja. Und ansonsten sind wir auch bei iTunes dabei.
Wunderbar. Abonniert da den Neverkusen Podcast, abonniert auch die Werkskantine am Wasserturm und lasst uns beiden 5 Sterne da. Und vielleicht noch Kommentare. Da freuen wir uns drüber. Eric, noch zu dir. Du bist gebürtiger Amerikaner.
Eigentlich Peruaner.
Peru, ja, guck mal. Also ein Peruaner, der in Los Angeles wohnt und Fan von Bayer Leverkusen ist. Wie kam es dazu?
Also mein Vater ist Deutscher, kommt aus Essen, aus dieser Gegend. Ist in Wiesbaden aufgewachsen und ist da großer Mainz-Fan geworden, FSV Mainz-Fan geworden. Hatte sich immer ein bisschen, also nicht allzu viel, aber ein bisschen über Fußball in Amerika gekümmert und war auch manchmal im Jahr in Deutschland, hat sich da vielleicht ein Spiel angeguckt oder auf jeden Fall dann mehrere Kicker-Magazine mit nach Hause gebracht. Und da mit 12 Jahre alt, glaube ich, war das, 13 Jahre alt war das, hat Bayer Leverkusen die UEFA Cup gewonnen. Und ja, da war so eine Zeitschrift, das war bestimmt eine Kicker-Magazin, und da stand die ganze also Serie von Bayer Leverkusen und das Endspiel drin, und das hat mich wirklich so begeistert. Ich fand zu der Zeit auch den Bum Kuncha sehr cool, nur weil er so, also das war glaube ich der einzige aus Asien in der Bundesliga zu der Zeit und sah natürlich anders aus, das fand ich total cool. Und dann wurde ich so zu Bayer Leverkusen-Fan. Wie gesagt, das war nicht zu der Zeit, früh 90er Jahre jetzt. Zu der Zeit konnte man das nicht so gut zu sich nehmen in Amerika. Da musste man schon, da war ich ab und zu schon in Deutschland. Und da habe ich mir auch so alles angeguckt. Ich wohnte sogar ein Jahr lang in Deutschland und war bei 2 Spiele da. In 1992 war das. Aber ich muss sagen, in den letzten so 8 Jahren wird das jedes Jahr so ein bisschen einfacher. Ich gucke mir regelmäßig die Spiele an im Internet. Das kann man jetzt sogar bei uns, jetzt bei Fox, bei diesem Sender, jetzt die ganze Bundesliga spielen, gucken.
Oder ausgewählte.
Nee, alle. Die sind jetzt alle stehen alle jetzt zur Verfügung. Das ist ja ziemlich cool. Wie lange das noch dauert, weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall dieses Jahr kann man sich alles angucken, was man will.
Liegt sowas eigentlich auch an Chicharito?
Das merkt man auf jeden Fall hier in Los Angeles. Nee, da kommt die Hälfte des Stadtvolks aus Mexiko oder dieser Gegend und Chicharito ist hier so wie Michael Jordan früher bei uns in Amerika. Und das auf jeden Fall, ich sehe jetzt auf jeden Fall Bayer Leverkusen Trikots, wenn ich Fußball spiele. Und das sah man vor einem Jahr überhaupt nicht.
Erstmal dann auch für dich generell, du hast jetzt den Zugang dazu, Bundesligaspiele auch legal gucken zu können. Das ist ja wahrscheinlich früher anders gewesen. Wie oft bist du hier in Leverkusen? Kommst du öfter mal nach Leverkusen? Sieht man dich hier auch?
Öfters nicht, aber ich versuche mindestens einmal im Jahr bei einem Spiel dabei zu sein. Manchmal schaffe ich es sogar 2-mal im Jahr. Ich habe so die Hälfte der Familie, meines Vaters ist immer noch in Deutschland und das macht immer Spaß. Ich mache immer so 2-3 Wochen wie gesagt, mindestens einmal im Jahr in Deutschland. Und ja, da, dass ich Verwandten überall habe, ist das mit einer Wohnung nie ein Problem. Und meine Cousine, die sehr gut drauf ist, wohnt gleich in Köln. Das heißt, ich habe so ein Homebase, da kann ich mir die Spiele davon ausgucken. Und ja.
Lass uns das erste Segment doch nochmal nutzen, um ja die Perspektive aus Amerika auf den Fußball, aber auch auf die Bundesliga kurz zu beleuchten, jetzt wo du schon mal da bist. Wie sieht das aus mit dem Fußball in Amerika? Ich meine, steht natürlich alles hinter noch, also noch hinter Football und Basketball und alles, klar. Aber wie ist die Resonanz? Bist du auch mal öfter bei Spielen von LA Galaxy dabei? Und wie hat sich die Wahrnehmung der Bundesliga verändert in der letzten Zeit?
Ja, das ist für mich ein bisschen schwer zu sagen. Also ich gucke gerne Bundesliga für die EPL oder wie heißt die ja jetzt, BPL, weiß ich nicht, für die Premier League oder für MLS interessiere ich mich weniger. Und okay. Die meisten Fußballfans hier sind BPL-Fans. Und es gibt auch jetzt zurzeit eine gute Nummer von MLS-Fans. Aber also MLS, man merkt schon, wenn man sich ein Spiel oder mehrere so ein bisschen länger anguckt, dass da wirklich die Qualität ein bisschen fehlt. Und das, ich will nicht jetzt so wie Snob rüberkommen, aber das merkt man, wenn man europäischen Fußball guckt, merkt man, dass hier die Qualität ein bisschen fehlt. Und ja, für mich ich habe kein Interesse auf England. Das heißt, für mich ist die Bundesliga Nummer eins, aber da muss ich sagen, da bin ich vielleicht hier so eine Ausnahme. Ich glaube eher, dass die Mannschaften, so wie leider Bayern München und Borussia Dortmund, mehr motivieren, mehr so wenn es mit Sachen von Bundesliga-Fans in Amerika zu tun haben. Ich glaube, das sind die zwei, vielleicht auch ein bisschen dazu Schalke, das sind die zwei, drei Vereine, die es vielleicht reißen können, so Bundesliga bekannt in Amerika zu machen. Ja, aber dass Chicharito jetzt dabei ist, schadet auch nicht. Das sage ich ja im Ernsten.
Hat man Bayer Leverkusen überhaupt wahrgenommen, jetzt auch mit der ganzen Florida-Cup-Geschichte? Es war jetzt unser zweites Trainingslager in Florida im Winter. Nimmt man sowas dann mehr wahr in Amerika oder ist das dann so, aha, deutsche Fußballmannschaft ist da, aber wir kennen Chicharito?
Ja, also ich muss sagen, ich war beim ersten Trainingslager in Florida dabei, vor 2 Jahren. Und das war für mich ein großes Ereignis, nur weil ja hier war Bayer Leverkusen in Amerika. Aber also ich habe mich da mit ein paar Freunden getroffen, die eigentlich kein Bayer Leverkusen Fans sind, und wir haben eine schöne Zeit gehabt, aber also allerhand Support war da nicht. War schon zwei oder drei andere Leverkusen Fans, die originell so aus Deutschland kamen, aber sonst war das nicht so eine große Stimmung, sage ich so. Aber da war ich nicht beim zweiten dabei, aber wie mir gesagt wurde, das war eine ganz andere Szene, also wegen Chicharito. Und wenn man sich Bilder da anguckt oder wenn man sich die Bayer Leverkusen Timeline bei Twitter zu der Zeit anguckt, sieht man, wie also Chicharito gehypt wurde und wie er von den Fans auch beliebt ist. Aber das hatte weniger mit Bayer Leverkusen zu tun und mehr so mit Chicharito, der Held.
Da bin ich ja mal gespannt, ob wir überhaupt nächstes Jahr nochmal nach Amerika fliegen.
Also die Bedingungen hier und so weiter sind super. Und ja, also ich weiß es auch nicht. Die hätten das auch in Los Angeles machen können und dann wäre so die also Reaktion wirklich so massiv geworden. Weiß ich nicht. Ich habe den Michael Schade kurz kennengelernt beim ersten Trainingslager und den Meinhold Sprink auch und habe kurz für 5 Minuten mit den zwei gesprochen und meinte so, ja, ihr solltet wirklich sie sollten wirklich nach Los Angeles kommen. Und ja, da haben wir, und das war zu der Zeit, da war der Chicharito nicht dabei, da war aber der Heung-min Son noch bei uns in der Mannschaft. Und hier gibt's also, hier in Los Angeles gibt's, glaube ich, die zweit höchste Zahl Koreaner außerhalb Koreas. Und ja, das wäre auch sehr, der Human Song ist genauso wie Chicharito in Korea. Das wäre auch so ein Major Bonus gewesen. Aber ja, die haben das nicht ernst genommen. Mal sehen. Ich finde das total cool, dass die nach Amerika kommen. Das ist mir billiger, die da anzugucken. Aber ja, mal sehen, ob sich das lohnt, das weiß ich nicht. Dieses Jahr auf jeden Fall wegen Chicharito. Mal sehen dann, wie das nächstes Jahr weitergeht.
Naja, wenn die schon die Vereinsoberen nicht ernst nehmen, dann hoffentlich die Spieler die nächsten Spiele. Da sprechen wir gleich drüber hier in der Werkskantine am Wasserturm auf meinsportradio.de. Zu Gast bei mir heute Eric vom Neverkusen Podcast, zugeschaltet aus Los Angeles, USA. Ihr seht also, ihr könnt uns auch weltweit hören, hier auf meinsportradio.de, die anderen Sendungen natürlich auch. Abonniert uns fleißig bei iTunes und lasst uns 5-Sterne-Wertung da, natürlich auch den Neverkusen Podcast, und hört auch in die anderen Sendungen hier bei meinsportradio.de rein. Über eine werdet ihr jetzt gleich informiert und ich melde mich dann mit Eric gleich hier wieder in der Werkskantine am Wasserturm.
Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Zug um Zug. Schlag auf Schlag. Schachmatt oder Knockout. Es triumphiert, wer Intelligenz und Kraft in sich vereint und sowohl im Ring als auch am Schachbrett überzeugen kann. Am 23. April um 20 Uhr aus der Platoon-Kunsthalle Berlin. Live auf meinsportradio.de.
Willkommen zurück hier in der Werkskantine am Wasserturm, der Sendung rund um Bayer Leverkusen auf meinsportradio.de. Ich bin immer noch Kevin Scheuren, bei mir zu Gast heute vom Neverkusen-Podcast, Eric aus Los Angeles. Früher Morgen für dich, Eric.
Ja, aber ich bin jetzt wach. Die ersten 20 Minuten haben gut getan.
Ja, die Zeit vergeht hier auch. Deswegen kommen wir doch direkt mal zum ersten Thema, und zwar dem letzten Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt. Das war ein Spiel, das man... Also ich habe es zumindest als Pflichtsieg wahrgenommen, denn Eintracht Frankfurt steckt im Abstiegskampf. Die 3 Punkte mussten in Leverkusen bleiben, wir hatten einen Lauf. 3:0 haben wir am Ende auch gewonnen durch Tore von Kevin Campe, Julian Brandt und natürlich Karim Bellarabi in der allerletzten Minute. Ich fand das Spiel bis zum Tor von Campe relativ zäh. Wie hast du es wahrgenommen?
Ja, genau so. Also ich glaube, da war nach der ersten Halbzeit jeder ziemlich... geärgert und ein bisschen, da ist auch diese, das ist so, wenn die nicht schnell genug ein Tor schießen, nee, dann zittert man ein bisschen, dann denkt man, oh, jetzt kommt wieder der alte Bayer Leverkusen. Und ja, das sah wirklich so für die ersten 60 Minuten, also man hat Qualitätsunterschied, Klassenunterschied zwischen den beiden Mannschaften erkannt. Und viel kann ich dazu nicht sagen. Keiner hat gut gespielt. Wir waren wenigstens ein bisschen stabil in der Abwehr, aber wir hatten auch Glück, dass dieser Schuss von, wer war das denn jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Mit dem Außenriss.
Von Sonny Kittel.
Ja, genau. Wir hatten Glück, dass dieser Schuss nicht reingegangen ist. Der war knapp daneben, und das dieser Schuss reingegangen, hätte das vielleicht auch ein anderes Spiel sein können. Aber ja, zum Glück haben wir auch einen Leno, und der hat ein paar gute Bälle gehalten. Und ja, was kann man denn zu Kevin Campbell sagen? Das ist einfach eine geile sozusagen Vorstellung. 26 der Sekunden im Spiel ist und mit dem ersten Ballkontakt so einen Schuss abliefert. Das ist der ist ganz schnell, muss ich sagen, diese Saison zu einem von meinem Lieblingsspieler geworden.
Und das war nicht abzusehen. Also Kevin Campbell galt ja vorher so ein bisschen als Enfant terrible, konnte man nicht so richtig einschätzen, hat in Salzburg unter Roger Schmidt ja schon hervorragend gespielt, ging dann nach Dortmund, sollte ja eigentlich schon nach Leverkusen kommen, ging dann aber doch nach Dortmund und konnte sich da nicht so richtig durchsetzen. In Leverkusen unter Roger Schmidt lief es dann wieder. Ich wollte noch mal kurz auf die Phase davor eingehen. Bernd Leno hat seinen Rekord von 507 Minuten ohne Gegentor während des Spiels geknackt, hat den natürlich ausgebaut. Ich hatte ein bisschen die Sorge, Gleiches galt für mich auch schon beim Spiel gegen Köln. Wenn die Frankfurter das Tor schießen, glaube ich nicht, dass wir das Spiel gedreht hätten. Ich glaube sogar, dass wir, wenn wir nochmal auf das Köln-Spiel zurückgehen, wenn die Kölner das Tor machen, dann kommen auch die nochmal ran. Und dann gewinnen wir vielleicht das Spiel in Köln gar nicht. Die Frankfurter haben das gar nicht so schlecht gemacht, haben uns ordentlich auf den Füßen gestanden, standen defensiv gut, machen halt die Tore nicht. Und bei uns hatte ich wieder das Gefühl, dass wir wieder diese Chancen nicht richtig konsequent nach vorne rausspielen. Das, was wir ja auch schon mal bei dir im Podcast besprochen haben.
Ja.
Und dann sehe ich das halt so ein bisschen schwierig, dann wirklich davon auszugehen, dass 3-0 am Ende vielleicht ein bisschen sogar zu hoch war und dann wieder einige Fühler nicht funktioniert haben. Es fehlte halt diese Genauigkeit. Und das ist ja etwas, was sich schon durch die ganze Saison zieht.
Ja, also das muss ich auf jeden Fall zustimmen. Ich gucke mir gerade die Aufstellung an und merke hier aber, nee, also was für junge Spieler zum großen Teil wir da im Kader haben und auch hier in der Startelf bei diesem Spiel, der Jedwai, der spielt sich langsam wieder, der ist schon jetzt besser drauf wie vor einem Monat. Der Jonathan Tah ist überragend und mit 19 Jahren spielt also wahnsinnig gut.
Obwohl ich gegen Frankfurt, Tah für mich einer der schwächsten Spieler.
Ja, das war sein schlechtestes Spiel, das muss ich auch zustimmen.
Deswegen verstehe ich auch die Kickernote nicht. Ich weiß nicht, ob du auch
gerade... Ja, die 2,5, das hat mich auch ein bisschen gewundert.
Das ist eine völlig ungerechtfertigte Note. Weil ich finde auch nicht, dass Kramer eine 4,5 verdient hat. Ich bin jetzt kein Fan von Christoph Kramer, aber der hat es in der Innenverteidigung gar nicht so schlecht gemacht.
Ja, sehe ich auch so. Sehe ich genauso, ja. Aber ja, mit einem Benny Henriks, der spielt dann hier links außen. Das ist er überhaupt nicht gewöhnt und hat seine Sache ziemlich gut gemacht. Ja auch. Gut, die haben zwei, dreimal haben die Frankfurter da aus seiner Seite her aufs Tor geschossen oder was weiß ich, geflankt. Ja, das kann passieren. Ansonsten war da nicht allzu viel Gefahr. Und ja, das Jurchenko Aranguiz, das ist eine geile, aber ganz neue so Sechserkette, sagen wir. Die haben auch, man merkt bei uns, wenn die zwei Sechser gut drauf sind, dann können wir das Spiel ziemlich gut bestimmen. Das heißt vielleicht nicht, dass wir die Tormöglichkeiten dann ausnutzen, aber auf jeden Fall läuft das immer bei uns ein bisschen besser. Und Jurchenko und Aranguiz haben sehr ordentlich gespielt, aber da war auch keine so kreative, gar nichts Kreatives so im Vorwärtsgang sozusagen.
Ich hätte vielleicht Çalhanoğlu auf die 6 gesetzt neben Aranguiz und dann gesagt, pass auf Charles, du machst ein bisschen mehr die Defensive und Hakan versucht den kreativen Moment aus der 6er Position zu machen, Jurchenko nach vorne zu ziehen. Mhm. Weil ganz oft standen sich Aranguiz und Jurchenko auf den Füßen.
Ja.
Und die Laufwege konnten natürlich auch nicht stimmen. Ich meine, die haben noch nie zusammen gespielt. Und ich finde, da haben sie sich ein bisschen aufgehoben. Und deswegen war es im Zentrum auch ein bisschen unsicher teilweise. Und von da kamen die Bälle ja auf die Außen, egal ob Jedwai oder Henriks, sie konnten ja von beiden Seiten flanken.
Mhm. Ja, genau. Und ja, ich denke, diese Sechserposition ist eigentlich die beste für den Çalhanoğlu.
Ja.
Als Zehner ist er, überfordert, glaube ich einfach.
Es gibt ja zurzeit keinen Zehner. Das ist ja das, was ich so oft sage unter Schmidt. Mhm. Es gibt keinen Zehner. Der Zehner ist der Sechser.
Ja, genau. Und
in dem Fall der Achter, wenn du den ein bisschen nach vorne ziehst. Aber da bin ich voll bei dir. Wenn, dann muss Çalhanoğlu auf die 6. Nur da kann er wirklich funktionieren, weil laufen kann er nicht. Da muss man ehrlich sein. Über außen brauchst du nichts zu bringen.
Ja, genau. Nee, aber ansonsten, also Bellarabi und Brandt waren wirklich gut. Bellarabi ist jetzt, man kann von Ego Kimo reden, aber... Und wenn er solche Leistungen abliefert, dann darf er mal ein oder zweimal egoistisch aufs Tor schießen. Das geht auch. Aber wie die zwei sich verstehen und wie die sind beide so verdammt schnell die feine Techniker, die sind wirklich eine Freude da auf der Außenbahn. Und Ja, die müssen, also das sind keine so typische Wingers, die machen immer Richtung Tor.
Wie Son eigentlich,
das ja, immer gemacht Son, hat. Aber die spielen dann klüge Bälle. Das hat der Son meistens nicht gemacht. Der ist einfach, entweder hat er ein Tor geschossen oder meistens ist er einfach in einen Gegenspieler reingerannt und den Ball verloren. Ich muss sagen, Son war letztes Jahr und das Jahr davor ein von meinen, also das war vielleicht mein Lieblingsspieler, aber ich muss sagen, ehrlich sagen, hier bin froh, dass er weg ist.
Aber ich finde auch Son, und da kommen wir jetzt wahrscheinlich wieder auf ein ganz anderes Thema, aber ich finde auch Son hat auf der falschen Position gespielt. Für mich war Son immer Mittelstürmer.
Ja, die hätten das probieren können. Das haben wir auch mehrmals bei uns im Leverkusen-Podcast gesagt. Versuch's einfach. Das ist das vielleicht nicht so der typische Knipser, aber schnell genug.
Und wie Schürrle eigentlich.
Ja, genau.
Ja, und Chicharito vorne dann noch, der sich ja dann auswechseln lassen musste, nachdem er mit einem Gegenspieler zusammengeknallt ist und Prellungen davongetragen hat. Danach muss ich ehrlich gesagt sagen, gefiel es mir besser, als Kießling vorne gespielt hat, weil Kießling sich mehr in die Vorwärtsbewegung einmischt, ohne dabei ständig ins Abseits zu rennen wie Chicharito. Und dann kam natürlich die 70. Minute, Kevin Campbell, die Einwechslung, das Stellen an den 16-Meter-Raum und der Volleyschuss. Und ich stehe ja ungefähr da, wo der Ball eingeschlagen ist.
Cool.
Und als dieses Ding reinging, ist es so aus mir rausgebrochen und aus uns allen, glaube ich, weil es auch so eine Erlösung war, weil wir wussten, wenn wir vor Frankfurt das erste Tor schießen, dann brechen wir sie. Und das ging dann danach auch relativ schnell. Ich glaube, in der 76. war dann direkt das nächste Tor. Und dann war eigentlich klar, dass wir das Ding nach Hause bringen. Auch da muss man wieder sagen, Julian Brandt, super in Szene gesetzt von Karim Bellarabi, der den Kopf im richtigen Moment hochnimmt und im richtigen Moment den Ball abspielt. Und Brandt muss ihn nur noch reinschieben. Am Ende des Spiels konnte sich Bellarabi nochmal belohnen für ein super Spiel. Das 3:0 geschossen in der Nachspielzeit. Wie gesagt, insgesamt das Ergebnis vielleicht ein bisschen hoch für das, was Frankfurt auch geleistet hat. Mir tat es ein bisschen leid für Frankfurt auch. Ich wiederhole gerne nochmal, ich fand die Szene nach dem Spiel richtig gut, wo Stefan Kießling lange mit Marco Rus gesprochen hat. So gewinnt man, finde ich. Und das war sehr respektabel. Alle haben gefeiert und Kießling hat sich um Marco Rus gekümmert. Hat ihm hoffentlich noch das ein oder andere gute Wort mit auf den Weg gegeben, weil eigentlich so wie die spielen, jetzt zur Zeit unter Niko Kovac, muss Frankfurt nicht absteigen. Also jetzt für unser Spiel mal gesehen.
Ja. Also ich muss auch was zu Thema Kießling sagen. Ja, das war auch typisch Kies, wie er dann den Gegenspieler getröstet hat. Das kann man... Das bewundert man fast kaum. Das ist einfach typisch Kies und ist ein geiler Spieler und eine Legende bei Bayer. Dass er so entfernt von der Mannschaft war bei dem Russ, das hat man auch beim Torjubeln gemerkt, der hat nicht gerade mit der ganzen Mannschaft gejubelt. Also ich möchte nichts hier schlecht reden oder so, aber der hat Gott sei Dank diese Woche diese Vertragsverlängerung unterschrieben. Das heißt, der bleibt bis 2017, das besprechen wir noch. Mhm. Ich hoffe, anscheinend ist er sehr zufrieden und sehr happy bei uns, immer noch bei Bayer. Aber ja, ich hätte auch gerne am Samstag ein bisschen mehr, was weiß ich, jubeln beim Tor. Aber der Kies, der darf sich alles erlauben.
Ich glaube, der Kies wollte auch selber das Tor machen gerne. Ich glaube, der war ein bisschen sauer, dass er den Ball zu Brandt gelegt hat und nicht zu ihm.
Ich glaube, genau.
Also er hat ein bisschen rumgemosert. Ja, Eintracht Frankfurt 3:0 besiegt. Wir sprechen heute noch über das Spiel gegen Schalke, was am Wochenende ansteht. Und jetzt gleich im nächsten Take sprechen wir über die Vertragsverlängerung in Leverkusen und was das für Auswirkungen haben könnte. Und spekulieren vielleicht noch mal ein bisschen über das, was vielleicht passieren könnte. Das tue ich heute mit Eric vom Leverkusen-Podcast aus Los Angeles, Amerika, zugeschaltet. Ich bin weiterhin Kevin Scheuren und ihr hört die Werkskantine am Wasserturm hier bei meinsportradio.de.
Das Playoff-Finale der Volleyball-Bundesliga. Daniel Hör kommentiert den Höhepunkt der Saison live auf meinsportradio.de.
Und der Ball fällt ins Feld!
Das ist ja an Dramatik hier nicht mehr zu überbieten, meine lieben Freunde. Wahnsinn!
Sei dabei, wenn die BR Volleys am 24. April in Spiel 1 auf Titeljagd gehen. Los geht's um 16 Uhr auf meinsportradio.de, im Web und als App. Kostenlos für iOS und Android. Hören und mitmachen mit dem Hashtag VolleyMSR. Kannst du noch näher dran sein am Playoff-Finale der Volleyball-Bundesliga. Weitere Infos auf meinsportradio.de.
Die Werkskantine am Wasserturm hier bei meinsportradio.de. Ihr hört den Talk rund um Bayern 04 Leverkusen hier bei uns. Ich bin Kevin Scheuren, bei mir zu Gast vom Leverkusen-Podcast Eric aus Los Angeles. Einige Spieler haben bei Bayer Leverkusen in dieser Woche bekannt gegeben, dass sie dem Verein erhalten bleiben. Dann muss ich hier nochmal aufmachen. Karim Bellarabi hat gesagt, er wird auch in der nächsten Saison für Bayer 04 Leverkusen die Schuhe schnüren. Stefan Kießling hat seinen bis 2017 laufenden Vertrag bis 2018 verlängert und wird dem Verein auch in irgendeiner Position im Nachhinein und nach dem Ende seiner Karriere erhalten bleiben. Und heute am Mittwoch hat man bekannt gegeben, dass Vlad Lednyuchenko auch weitere 2 Jahre in Leverkusen bleiben wird. Eine Option wurde gezogen und wir hoffen natürlich noch auf andere Spieler, die sagen, dass sie in Leverkusen bleiben. Da gibt's natürlich noch den einen oder anderen, von dem wir uns das Wort erhoffen. Eric, sprechen wir erstmal über Stefan Kießling. Sicherlich eine der Schlüsselpersonen in Leverkusen, eine absolute Vereinslegende, seit 2006 im Verein. Der verlängerte bis 2018. Es gab ja zwischenzeitlich das Gerücht, dass er den Verein verlässt. Nach dem Spiel gegen Mönchengladbach gab es ja die berühmte Abschiedsrunde, wo, kann man auch kritisch hinterfragen, inwiefern er da vielleicht auf den Verein Druck ausgeübt hat. Möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht weiter ausführen. Ich habe da so meine Meinung zu. Ich bin froh, dass er den Verein erhalten bleibt, auch nach seiner Karriere. Ich bin aber auch froh, dass man nur ein Jahr verlängert hat, nämlich bis 2018, wo man ja zwischenzeitlich, ich dachte, der verlängert sogar bis 2019. Ein Jahr Verlängerung halte ich für gerechtfertigt und okay. Und dann auch mit Anschluss, das ist auch in Ordnung, oder?
Das, ich würde sagen, ja, das haben die beide richtig gemacht und Hut ab, vor Stefan Kießling, dass er nicht so nach 2 Jahre oder sogar 3 Jahre gefragt hat, dass er mit dem einen Jahr zufrieden ist. Ich glaube, er erkennt auch, dass er ein bisschen älter ist und dass er nicht mehr so spielt wie früher. Der kann auf jeden Fall noch sehr gut gebrauchbar sein in den nächsten Jahren. Ja, aber ich muss da im letzten Jahr muss man sich so realistisch die Situation angucken, wenn wir keinen besseren Stürmer als ein, was weiß ich, zu der Zeit 35, 36-Jähriger haben, dann haben wir was falsch gemacht. Und ich schätze, der muss dann auch vielleicht eine Menge die Bank drücken. Und ob er damit zufrieden bleibt, kann gut sein. Vielleicht braucht er nur noch das eine Jahr und danach kann er so Mentor oder sowas werden. Aber ja, mal sehen. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich möchte keinen negativen Geschmack dabei da lassen. Das ist ein gutes Ding für die Mannschaft, für Stefan Kießling und auch für die Fans. Also wie du sagst, der ist Legende.
Das ist ein sehr interessanter Punkt, den du aber angesprochen hast. Die Verlängerung bis 2018 bedeutet auch, dass eventuell ein Stürmer heranreift aus der eigenen Jugend oder man noch weitere Stürmer holt. Es gibt ja auch noch Chicharito, der hoffentlich auch noch nächste Saison in Leverkusen spielen wird. Da gibt's ja auch das ein oder andere Gerücht und vielleicht auch von ihm das ein oder andere Ziel. Aber du hast einen sehr interessanten Punkt angesprochen, und zwar, wie zufrieden wird Stefan Kießling bleiben, wenn denn jemand kommt, der ihm wirklich endgültig den Weg zumacht und er sich wirklich oft und lange auf der Bank befindet. Glaubst du, dass es dann nochmal zu so einer Art Diskussion kommen könnte, wie es jetzt nach dem Spiel gegen Gladbach war? Oder glaubst du, das ist jetzt alles geklärt und er ist auch zufrieden damit und man hat mit ihm gesprochen und gesagt, hör zu, Stefan, du musst dein Alter einschätzen können. Wenn jemand kommt, der wirklich auf Dauer besser ist, dann wird er spielen und du musst zur Not deinen Vertrag absitzen.
Ja, also ich würde sagen eher, was du gerade sagtest. Jonas Bolt ist ein ganz schlauer Mann. Der weiß genau, was er in einem Stefan Kießling hat und wie das dann in 2 Jahren aussieht. Ich muss denken, und ja, Rudi Völler, auch ein sehr, also schont sich von gar nichts mehr, also der hat das Thema bestimmt auch angesprochen bei den Vertragsverlängerung. Ich muss glauben und möchte glauben, ja, dass das schon besprochen wurde. Stefan Kießling ist schlau genug, ist guter Mensch genug, um das selber zu erkennen und sagt, ja, in 2 Jahren vielleicht spiele ich auch nicht so regelmäßig oder nicht so oft, und damit komme ich klar. Das kann man nur hoffen, aber ja, ich denke, das Thema wurde schon angesprochen, auf jeden Fall.
Wo siehst du Stefan Kießling das in der Karriere in Leverkusen? Vielleicht als Nachfolger von Rudi Völler, vielleicht in einer Partnerposition mit Jonas Bolt oder in der Fanbetreuung oder als Stadionsprecher? Ja, vielleicht passt den Verein der Neue ja nicht, den sie sich da aussuchen ab der neuen Saison. Und dann könnte ja Stefan Kießling Stadionsprecher werden.
Ach, ich habe meinen eigenen Wunsch zum Stadionsprecher. Und ich rede gerade mit ihm. Kießling, nee, ich glaube, vom Temperament und so weiter, ein Rudi Völler Nachfolger wäre, irgendwie komme ich nicht drauf. Der hat ist bestimmt ein schlauer Junge und auch ich würde sagen, ja, was weiß ich, der macht vielleicht diese Stelle nicht, also macht das nicht falsch da, aber ja, da wünsche ich mir jemand anderes für diese Rolle. Kießling wäre bei der Fanbetreuung, glaube ich, also ja, perfekt. Da gibt's fast kein größerer Spieler hier in letzter Zeit, außer Bernd Schneider. Und ja, wenn er schon in Leverkusen wohnt, wenn er sich da wohlfühlt und dann ab und zu für Bayern nur so ja, nicht jeden Tag arbeiten muss, aber dabei sein kann, ist das die perfekte Rolle für ihn. Ich muss sagen, so in Upper Management, glaube ich, dass also was ich von ihm weiß und gesehen habe, das ist aber, glaube ich, nichts für ihn. Nee, das ist Simon Rolfes, ja, mit seiner Agentur und so weiter. Das ist eher einer, der so solche Sachen gerne macht, sagen wir. Kießling, das glaube ich nicht.
Bei Leverkusen hat 3 Hashtags eingeführt diese Woche. Hashtag Kies bleibt, haben wir abgehakt. Hashtag Bella bleibt ist der nächste. Karim Bellarabi hat in einem Interview mit der vereinseigenen Homepage bei 04.de bekannt gegeben, dass er auch in der neuen Saison für Bayern und für Leverkusen an den Start gehen wird. Er teilt damit allen Abgangsgerüchten eine Absage. Finde ich sehr mutig, vor allem wenn man bedenkt, dass auch noch eine EM ansteht. Finde ich natürlich auch gut, dass Karim sich bekennt zu Bayer Leverkusen, denn man muss bedenken, ohne Bayer Leverkusen wäre Karim Bellarabi sicherlich nicht mehr in diese Sphären gekommen, in denen er jetzt ist. Das muss er offen zugeben, das können wir alle offen zugeben. Karim Bellarabi,
ich würde eher sagen, ohne Roger Schmidt. Bayer Leverkusen wollte schon letztes Jahr den Bellarabi abgeben. Also Rudi Völler war nicht von ihm begeistert und der Roger Schmidt meinte so nach dem ersten Trainingseinheiten, nee, der muss bleiben. Also da muss man echt dem Onkel Roger bedanken.
Gut, dass Roger bleibt. Hashtag Roger bleibt ja auch. trotzdem, Bellarabi, sicherlich einer unserer besten Fußballer, die wir haben. Für mich am Ball nach Son das technisch Beste, was wir zu bieten haben oder was wir zu bieten hatten. Auch er hat seine Auf und Abs und ist manchmal halt der Ego-Kimo, wie du schon gesagt hast, aber trotzdem ein sehr wichtiger Spieler für uns und ich denke, mit einer der wichtigsten Personalien für die nächste Saison.
Ja, auf jeden Fall. Und der ist einfach energisch. Der ist so verdammt schnell. Die Ballkontrolle ist Wahnsinn. Wie er den Ball dann, das habe ich das habe ich wirklich zum ersten Mal dieses Jahr gesehen. Da war ich, oder war das, das war schon letztes Jahr in der Hinrunde. Da war ich beim Derby dabei, leider wo Bayer verloren hat. Aber da war ich im Stadion und da konnte ich wirklich mehr, da habe ich mir den Bellarabi wirklich angeguckt die ganze Zeit und seine Ballannahmen und dann wie er sofort dann mit dem Ball weg ist, das ist kaum zu glauben. Das ist eine Reaktion, Reaktionsfähigkeit, was weiß ich, das sieht man nicht jeden Tag. Und der ist ein von den, ist vielleicht der einzige, ne, der Julian hat das auch in ihm, der etwas aus gar nichts machen kann. Ne? Der stolpert auch viel, gibt den Ball ab viel zu oft und macht dann den entscheidenden Pass nicht. Aber also wenn man von Excitement reden will bei dieser Mannschaft, dann ist er auf jeden Fall Spieler Nummer eins da für mich.
Ich bin auch sehr gespannt, wem sie ihm vielleicht noch dazu holen, um seine Fähigkeiten vielleicht noch ein bisschen mehr einsetzen zu können. Das ist ja auch noch eine interessante Geschichte, wen holt Bayer Leverkusen. Ein weiterer Spieler, der per Option den Vertrag verlängert bekommen hat, ist Vladlen Jutschenko. Eine Personalie, die sehr interessant ist, weil sie eigentlich relativ unbekannt ist. Bis auf die letzten Spiele hat er ja nicht so viel gespielt. Gut, gegen Viktoria Köln im Pokal zum Beispiel mal, auch andere kleinere Spiele, aber er ist jetzt so ein bisschen in den Fokus gerückt. Man hat gemerkt, aha, Jutschenko kann Fußball spielen. Irgendwann haben wir den ja mal geholt und er durfte mittrainieren, aber so richtig spielen, den Pflichtspielen, das war nicht so. Dann musste er jetzt notgedrungen ja eingesetzt werden, hat auch direkt getroffen und jetzt hat man gemerkt, die Option sollte man ziehen. Er ist allerdings ein Spieler, wo ich glaube, dass er ausgeliehen wird in der nächsten Saison. Wie siehst du das?
Ja, irgendwas muss passieren. Also ich schätze, der Roger Schmidt möchte, sieht Jutschenko als Sechser Positionsspieler und dann nächstes Jahr, wenn alle fit sind, ne, da sind, dann hat man einen Kramer, einen Aranguiz, einen Bender, einen Kampel vielleicht, einen Çalhanoğlu.
Ramalho ja eigentlich auch. Ramalho ja, und du kannst ja auch Papadopoulos genau da spielen lassen.
Ja, genau. Jemand davon, also wird nicht viel spielen und ja, das könnte Jutschenko sein. Hat für mich bewiesen, dass er definitiv ein Bundesligaspieler ist in den letzten Wochen. Und ja, wenn das zu einem anständigen Gegner, wenn er dann zu einem anständigen Gegner gehen muss für ein Jahr, dann ja, warum denn nicht? Man hat bis jetzt noch nicht genug gesehen, um zu beurteilen, was für ein Spieler das ist, aber Bundesliga-fähig ist er auf jeden Fall. Und das freut mich. Der hat wirklich, ja, was in den letzten Wochen, im letzten Monat bei Roger Schmidt irgendwie so die Einstellung ist ganz anders und ja, wie du sagtest, der Jutschenko kam kaum zu Einsätze, hat am Anfang der Saison bei jedem Testspiel ein Tor geschossen, man dachte schon, hey, wir haben hier ein Wunder und dann durfte er überhaupt nicht ran und jetzt in letzter Zeit funktioniert das viel besser und ja, der hat irgendwie ein Selbstvertrauen gefunden oder jetzt ein Vertrauen des Trainers, was weiß ich, macht seine Sache ganz gut und ja, ist noch jung genug, den kann man dann ruhig ausleihen und dann wieder zurück nach Leverkusen bringen.
Das sehe ich auch so. Karim Bellarabi bleibt, Stefan Kießing bleibt und Vladan Jutschenko bleibt. Wie gesagt, aufgezeichnet ist diese Sendung am Mittwoch, dem 20. April. Vielleicht morgen, wenn Sie, oder heute, wenn ihr es hört, am Donnerstag, dem 21. April, ist schon der nächste Spieler bekannt gegeben. Wir beide, das kann ich auch für Eric sagen, wir hoffen noch auf Bernd Leno.
Ja.
Der muss bleiben. Hashtag Bernd bleibt. Wenn wir das lesen, dann lasse ich die Korken knallen und drücke die Aspirintabletten raus. Die Werkskantine am Wasserturm hier auf meinsportradio.de mit mir, Kevin Scheuren. Hört auch in die anderen Sendungen rein bei meinsportradio.de, die Sportshow zum Beispiel mit Malte Asmus oder auch in den HSV-Talk mit Sven. Der freut sich auch über Hörer. Ich dachte, ich mach mal Cross-Promotion. Ne? Ich bin ja nett, bin ja, wie sagt man, ein Professional-Team-Player. Ne? Aber das muss sein. Das muss sein, Eric. Da muss man
kein Ego, Kevin.
Kein Ego, Kevin, nein. Und naja, mal schauen. Ich werde gleich mit Eric weitersprechen hier in der Werkskantine Wasserturm. Dann über das anstehende Spiel bei Schalke 04. Warum das Spiel für mich eine ganz besondere Bedeutung hat, das erfährt ihr gleich. Also bleibt dran.
Das meinsportradio.de Kicktippspiel. Präsentiert von Kicker Sportmagazin. Jetzt mit Tim und jeden Bundesligaspieltag ein 3-Monats-Abo des Kicker E-Magazin gewinnen. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de.
Ein letztes Mal die Werkskantine Wasserturm hier auf meinsportradio.de in dieser Woche vor dem Spiel gegen den FC Schalke 04. Bayer 04 Leverkusen muss in die Arena auf Schalke, in die Veltins-Arena. Der 31. Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht an. Ich bespreche den heute mit Eric vom Leverkusen-Podcast, zugeschaltet live on tape aus Los Angeles. Hi nochmal, Eric.
Hallo.
Schalke 04, ein Gegner, der mir besonders nicht am Herzen liegt, muss ich sagen.
Wieso?
Ich komme aus dem Münsterland. Ne? Also die Ecke Essen ist gar nicht mal so weit weg von der Ecke, wo ich herkomme. Das Westmünsterland, ich komme aus Borken. Eine kleine Halbgroßstadt sozusagen. Und dieser Bereich ist sehr blau-weiß. So, und wenn du natürlich dann aufgewachsen bist zwischen voll Blau-Weißen, dann musst du dich natürlich absondern. Und das habe ich dann nicht gemacht mit Borussia Dortmund oder Bayern München, sondern mit Bayer Leverkusen. Hat sich aber in den Jahren natürlich eine gewisse Antipathie gegen Schalke 04 entwickelt. Jeder Sieg gegen Schalke ist besonders wichtig für mich. Das ist jedes Mal ein Spiel des Jahres für mich, wenn ich auf Schalke fahren kann und wir da die 3 Punkte mitnehmen. Denn diese Genugtuung, die ich dann spüre, die ist toll. Und dieses Mal könnte es noch ein bisschen besser werden. Denn ich schließe die Wette ab, oder habe bereits eine Wette abgeschlossen, dass, wenn wir auf Schalke gewinnen, André Breitenreiter gefeuert wird.
Oh.
Und das würde mir noch mehr Genugtuung verpassen, weil ich mag André Breitenreiter auch nicht. Naja, aber Schalke ein Lieblingsgegner von uns. 28 Siege gegen Schalke, 19 Unentschieden, 16 Niederlagen. Wir sind dementsprechend noch ein Angstgegner von Schalke 04. Spiele auf Schalke sind eigentlich Siege für Leverkusen. Auch diesmal, Eric?
Im Moment spielt Schalke also keinen schönen Fußball. Die machen eine komische Saison. Da gibt's im Moment keinen so, was weiß ich, Lichtpunkt bei der Mannschaft. Leroy Sané ist ein guter Spieler, aber man merkt auch, dass er noch sehr jung ist und sich öfters verspielt. Also ich würde sagen, ein Sieg wäre sehr geil, natürlich. Das heißt, weiter ein Champions League Platz für uns und weiter kein Europa für Schalke. Wer weiß, ich weiß es nicht. Das kann so ein Spiel sein wie gegen Köln, ne? Dass es hin und her geht, dass wenig passiert bis auf das erste Tor und dann geht's los. Und ja, man kann nur hoffen, dass Bayer Leverkusen das erste Tor schießt. Aber ich bin auf jeden Fall ein Unentschieden schaffen wir auf jeden Fall. Ein Sieg würde mich nicht erstaunen.
Mich würde es sehr freuen, wenn wir gewinnen.
Ja.
Das kann ich sagen. bei uns sieht's personell eigentlich so aus, dass es an sich keinen großen Grund zur Veränderung gibt, außer dass Wendell zurückkehren wird nach seiner Sperre nach dem Spiel gegen Köln. Denke ich, dass Wendell wieder links hinten spielen wird und Henrichs ersetzen wird. In der Innenverteidigung hoffe ich ja leise auf Toprak, dass Christoph Kramer nicht mehr Innenverteidigung spielen muss. Nicht, weil er es schlecht gemacht hat, sondern weil mir ein gelernter Innenverteidiger dann noch lieber ist.
Und das wird schon langsam Zeit mit dem Toprak. Also der ist schon länger verletzt. Das sah eigentlich nicht so irgendwie schlimm aus, als er sich da. Also ich dachte schon, der wäre vor 2-3 Wochen wieder im Spiel dabei. Aber hoffentlich kommt das diese Woche noch. Wenn kein Toprak da ist, natürlich ein Ramalho ist, steht wieder ein Ramalho zur Verfügung.
Genau, der war ja auch gesperrt gegen Frankfurt.
Und der hat seine Sache in den letzten 3 Spielen sehr ordentlich gemacht, habe ich mir gedacht. Ist kein Toprak, aber ist hat sich verbessert und macht okay. Ich möchte gerne wissen, oder ja, ob der Campbell von vorne an jetzt spielt. Das wäre mein Wunsch, sage ich so.
Ja, es gibt ja noch einige Fragezeichen hinter Spielern, ne? Campbell wäre einer. Ist es vielleicht zu früh, ihn von Anfang an zu bringen? An der Motivation wird es nicht scheitern, also das ist klar. Aber vielleicht wäre es ein bisschen zu früh. Also ihn würde ich vielleicht als Joker bringen. Was ist mit Bender, der wieder im Mannschaftstraining ist und das auch voll mitmacht? Kann es für ihn vielleicht reichen? Sehen wir vielleicht zum ersten Mal in dieser Saison unsere gewünschte Sechserposition Bender und Arangis von Anfang an? Das ist zum ersten Mal möglich in dieser Saison, am 31. Spieltag, dass wir das noch erleben dürfen.
Ja, what a world.
Ja. Und Roberto Hilbert ist natürlich auch noch da. Ja, der kann ja vielleicht hinten rechts spielen für Jedwai, dann kriegt er auch mal eine Pause. Im Hinspiel 1:1 in Leverkusen, das war vielleicht eines unserer Lowlights in dieser Saison irgendwie von Spielen her, fand ich. Da haben wir uns sehr schwer getan gegen Schalke, die ging auch in Führung. Und wir haben eigentlich nur 1:1 gespielt, weil Rita sich den Ball selbst ins Tor gejagt hat. Ich glaube, das wäre ein Spiel gewesen, hätten wir 100 Minuten spielen können, wir hätten da kein Tor geschossen. Das war genau so ein Spiel, gutes Passspiel vielleicht und viel Ballbesitz, aber irgendwie überhaupt kein wirklich konsequentes Spiel zum Tor. Das sollte auf Schalke auf jeden Fall anders sein.
Ja, denke ich mir. Also Bayer Leverkusen kennt die Lage jetzt, also die sind jetzt Dritter. Haben jetzt 2 Punkte Vorsprung auf Hertha und können das ausbauen. Mindestens mit einem Unentschieden, aber lieber mit einem Sieg. Und ja, das heißt auch, wenn das ist so dieses Ausführungszeichen hier, Six-Pointer, ne? Also 6-Punkte-Spiel. Wie nennt man denn Apostrophes?
Also Anführungszeichen.
Anführungszeichen, ja genau.
Das ist ein schweres Wort, ne?
Ja, besonders am frühen Morgen. Ja. Aber das ist so ein 6-Punkte. Ne? Wenn Bayer Leverkusen gewinnt, dann sieht das sehr gut aus. Thema Champions League und dann FC Schalke, wenn die verlieren, dann kann man fast Europa Tschüss sagen. Und ja, das würde mir auch Spaß machen, muss ich sagen. Ein Sieg wäre, ich bin auch kein großer Schalke-Fan, hab da vor dem Bayern Schalke-Spiel letzte Woche getweetet, dass das hier, dass dieses Wettbewerb so der Donald Trump und Ted Cruz von deutschem Fußball ist.
Oh, kein schlechter Vergleich.
Ja, habe ich mir auch so gedacht. Da war ich ziemlich stolz drauf eigentlich. Hoffentlich gewinnen wir. Hoffentlich gewinnen wir an einer Höhe so 3-0 wieder, wie gegen Frankfurt. Und also langsam rede ich mich dann, also, oder du hast es irgendwie geschafft, jetzt fühle ich mich ein bisschen schon wohler und ein bisschen mutiger, kann sagen, also ein Sieg wäre wäre schon in den Karten, wie man sagt, in the cards hier auf Englisch.
Ein Sieg gegen Schalke, dann kommt Hertha BSC Berlin, dann müssen wir nach Mönchengladbach. Also ich glaube, nach diesen...
Und dann nach Ingolstadt, also das ist
dann kommt Ingolstadt.
Ja, eine harte Truppe.
Ja, aber ich hoffe ja, dass wir vielleicht sogar bis zum Gladbach-Spiel schon wissen, wo es hingeht, ne? Mit 2 Siegen und dementsprechenden Ergebnissen von Hertha könnte es eventuell schon sein, dass wir bis dahin wissen, dass wir Dritter sind. Die Champions League ruft, jetzt müssen wir es nur nutzen. Die Tür ist offen und einen weiteren Schritt wollen wir dann gegen Schalke gehen. Was ist denn dein Tipp für Spiel auf Schalke?
Ich glaube, Schalke schießt kein Tor. Ich würde sagen 2-0. 2-0 Bayer Leverkusen. 0-2 also. Da das die in Gelsenkirchen spielen.
Ich sage, wir gewinnen 3-1. Ich glaube tatsächlich, dass Schalke ein Tor schießt. Ich glaube, dass wir diesen Schwung, den wir haben, auf jeden Fall nutzen können, um viele Tore auf Schalke zu schießen. Und ich möchte auch eigentlich, dass wir so hoch wie möglich gewinnen, damit der Baum da so lichterloh wie möglich brennt, damit der Breitenreiter wirklich entlassen wird. Das muss das Ziel sein.
Das muss das Ziel sein.
Das muss das Ziel sein. Breide, raus. Nein, doch. Das war die 5. Ausgabe der Werkskantine am Wasserturm. Ich bin Kevin Scheuren, ihr hört meinsportradio.de, hört auch weiterhin zu und ich möchte das letzte Wort sozusagen unserem Gast geben. Eric vom Neverkusen Podcast, sag uns nochmal, wo können wir euch hören?
Ja, also wir sind ihr findet uns bei Twitter auf jeden Fall, at NeverkusenPod, und wir twittern meistens auf Englisch, aber ab und zu auch mal auf Deutsch. Und ansonsten sind wir, können Sie uns im Netz, könnt ihr uns im Netz bei www.neverkusen/podcast .net finden und bei iTunes natürlich. Wir machen hier in kurzer Zeit eine neue Folge. Das ist schon viel zu lange her, und ja, du hast mich also heute wirklich so irgendwie motiviert, Kevin. Da fühle ich mich, als ob ich nachlasse, und ich muss das irgendwie korrigieren. Also es gibt bald eine neue Folge, auf jeden Fall.
Da werde ich reinhören, da werdet ihr hoffentlich auch reinhören. Und eine letzte Frage habe ich an dich. Mhm. In der letzten Folge, als ich bei dir beim Neverkusen-Podcast war, habe ich dir ja gesagt, du sollst mal das Bier von Steve Austin probieren.
Das habe ich noch nicht gemacht. Das tut mir leid. Ich bin momentan sehr beschäftigt und suche eine neue Wohnung. Okay. Das nimmt dann viel Zeit, aber ja, das muss ich mir dann, das habe ich mir schon aufgeschrieben, und das nächste Mal, wo ich in Whole Foods bin, dann gucke ich auf jeden Fall, aber ja, beim nächsten Besuch, dann habe ich das getrunken, das verspreche ich dir.
Broken Skull IPA, also wenn ihr in Los Angeles seid oder in Kalifornien, da könnt ihr auch Stone Cold Steve Austins Bier trinken, wenn das nichts ist.
Ansonsten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut schmeckt, aber ich probiere es trotzdem.
Ja, kannst ja einen Can of Whoop-Ass öffnen, ne?
Wie genau.
Das war die Werkskantine am Wasserturm für diese Woche. Ich bin Kevin Scheuren, ihr hört weiter meinsportradio.de, und auch nächste Woche mache ich die Kantine wieder auf, aber jetzt ist die Küche zu. Ich wünsche euch eine schöne Woche, einen schönen Bundesligaspieltag, und allen Bayer-Fans, die am Samstagabend auf Schalke sind, so wie ich auch, eine gute Anreise, ein gutes Spiel und einen guten Heimweg. Wir hören uns. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it. Auf Facebook/meinsportradio.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.